Welchen Platz nimmt die Liturgie im Leben der Kirche ein? Darum geht es heute in der Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb. Und dazu begrüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Welchen Platz nimmt die Liturgie im Leben der Kirche ein? Diese Frage beantwortet das Kompendium wie gewohnt kurz und bündig und sehr dicht. Und dass wir das Ganze ein bisschen aufgedröselt bekommen, da hilft uns heute wieder Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin. Danke, dass wir hier sein dürfen. Grüß Gott, Pfarrer Daum.
Grüß Gott.
Pfarrer Daum, das Kompendium beantwortet die Frage, welchen Platz nimmt die Liturgie im Leben der Kirche ein, wie folgt. Die Liturgie, die heilige Handlung schlechthin, bildet den Höhepunkt, dem das Tun der Kirche zustrebt und zugleich die Quelle, aus der all ihre Lebenskraft strömt. Durch die Liturgie setzt Christus in seiner Kirche, mit ihr und durch sie, das Werk unserer Erlösung fort. Pfarrer Daum, wir freuen uns, wenn Sie uns das ein bisschen näher bringen.
Ich freue mich, dass ich da jetzt noch ein paar Gedanken zu äußern kann. Also wir haben ja schon darüber nachgedacht, was die Liturgie ist. Die Liturgie ist ein großes Ereignis. Und wenn Sie sich überlegen, von manchen der Kirchen, wie der orthodoxen Kirche, wissen wir vielleicht manches von der Lehre nicht so genau. Aber wir wissen ganz genau, und das weiß auch noch derjenige, der vielleicht auch der Kirche etwas ferner steht, die feiern richtig feierlich Gottesdienst, lassen sich Zeit, und da ist an Pracht und an Jubel so viel, dass es selbst durch die Bilder, die man wahrnimmt, rüberkommt, das ist wirklich festlicher Glanz. Nun ist aber Liturgie nicht nur einfach äußeres Pompöse, nicht nur ein äußerer Vollzug oder Prachtentfaltung, wie manche, vielleicht auch Kritiker in der Kirche heute meinen, sondern sie ist vor allem ein Tun der Kirche. Und neben den anderen Vollzügen des kirchlichen Lebens, die jetzt nicht unwichtig sind, ist sie natürlich das Entscheidende, aus dem einfachen Grund, die Feier des Gottesdienstes. In der ganzen Fülle, da ist jetzt die Eucharistiefeier gemeint, die Spendung aller Sakramente, das kirchliche Stundengebet und auch all das gemeinsame Gebet der Gläubigen der ganzen Kirche unter der Leitung der hierarchisch verfassten Kirche. Das alles ist ein Lobpreis des dreifaltigen Gottes. Und das ist das Entscheidende, dass dieser Lobpreis Gottes nicht aufhört. Und von daher hat das Zweite Vatikanische Konzil ein Wort geprägt in der Liturgiekonstitution. Viele Menschen erklären einem ja, dass die katholische Kirche, oder das ist dann auch ein Fakt natürlich, da im Zweiten Vatikanischen Konzil ihren Gottesdienst verändert hat. Sicherlich, manches von dem Äußeren ist doch schon wesentlich verändert worden, aber der eigentliche Inhalt, das Eigentliche ist nach wie vor dasselbe, wie es immer schon dasselbe war, nämlich der Lobpreis des dreifaltigen Gottes, die ununterbrochene Anbetung Gottes und die Danksagung. Und dieses Tun, sagt das Konzil, ist Fons et Culmen, Quelle und Höhepunkt, Gipfelpunkt allen christlichen Tuns. Ich möchte es mal nochmal ausdrücklich hier nochmal aus dem Konzil vorlesen. Als Werk Christi ist die Liturgie auch ein Handeln seiner Kirche. Die Liturgie verwirklicht und bekundet die Kirche als sichtbares Zeichen der Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen durch Christus. Sie nimmt die Gläubigen in das neue Leben der Gemeinschaft hinein. Sie setzt voraus, dass alle bewusst tätig und mit Gewinn an ihr teilnehmen. Wenn es nämlich stimmt, dass das Konzil sagt, dass die Liturgie Quelle des kirchlichen Lebens und allen kirchlichen Tuns ist und der Höhepunkt all unseres Tuns, was wir vollbringen können als gläubige Christen, was die Kirche insgesamt vollbringt und nicht nur jeder Einzelne, dann bekommt natürlich die Liturgie einen außerordentlich hohen Stellenwert. Dann ist sie nicht sozusagen etwas Zweitrangiges oder etwas, wo man sagen müsste, naja gut, da kann man jetzt auch drauf verzichten, das ist nicht ganz so wichtig. Andere Dinge im zwischenmenschlichen Bereich sind doch viel wichtiger. Überhaupt auch der Versuch, beides gegeneinander auszuspielen, was ja bis in die Gegenwart zu merken ist, dass man sagt, naja, kümmern wir uns mehr um soziale Objekte und lassen wir dieses Thema hinten an. Das ist nicht der ganze Sinn, sondern dadurch, dass die ganze Kirche und die einzelnen Gläubigen, Kleriker und Laien, das ganze Volk Gottes, den Vollzug der Liturgie in großer Freude und Ehrfurcht, aber auch Hingabe begeht, bekommen wir erstmal den neuen Impuls und sozusagen auch neue Kraft und Orientierung zu unserem tätigen Tun im Alltag. Bekommen wir erstmal letztendlich den letzten wirklichen, eigentlichen Grund auch geschenkt, weswegen soll ich mich denn für andere Menschen engagieren? Nur aus oberflächlichem Mitleid, aus Menschenliebe, das reicht dann wohl nicht. So, aber wenn ich natürlich in der Liturgie den Vollzug des Erlösungswerkes sehe, dass Jesus Christus sich für uns hingibt, dass diese Liebeshingabe ununterbrochen in der Heiligen Messe gegenwärtig wird, dann bekomme ich einen so starken Impuls als glaubender Mensch, dass ich auch bereit bin, aus dieser Liebeshingabe des Herrn selbst mein eigenes Tun, mein eigenes Handeln zu orientieren und mich auch für den Dienst an dem Nächsten zu engagieren. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Liturgie in keinster Weise dem Handeln der Gläubigen und dem sozialen Engagement der Kirche widerspricht, sondern das geht ineinander über, das ist miteinander verzahnt. Ja, das muss so sein, denn erst sozusagen durch den bewussten Vollzug auch des Gottesdienstes, was nicht nur ein Einhalten von Riten ist, sondern eine tiefere Hingabe, ist das möglich. Und da sind wir natürlich auch bei dem Punkt, der jetzt eben auch aus der Liturgiekonstitution zitiert wurde. Sie setzt voraus, die tätige Hingabe der Gläubigen, dass alle bewusst, tätig und mit Gewinn an ihr der Liturgie teilnehmen. Genau das war ja auch eine Frage, die die Kirche gerade im letzten Jahrhundert auch sehr bewegt hat. Es ging der katholischen Kirche darum, dass sie schon wahrnahm, dass die Kirchen sind voll, die Menschen kommen, sie beten auch. Aber beten sie denn auch eigentlich das, was die Kirche da betet? Ist ihnen bewusst, was für eine große und erhabene Sprache sie hat? Oder geht diese Sprache, geht diese große klassische Liturgie an den Menschen vorbei? Und das ist so ein Streitpunkt, wo es ganz unterschiedliche Meinungen gibt bis heute. Alle Texte, der Gottesdienst muss immer so durchschaubar sein, dass der Einzelne das alles begreift. Und dann, wenn es also eine Kindergruppe ist, dann muss dann halt der Gottesdienst so gestaltet sein, dass er sehr kindgemäß ist. Ein Außenstehender würde sagen, das ist dann infantil, damit ein Kind das begreift. Ein Kind kann aber nicht das ganze Heilsgeschehen des Erlösers schon begreifen, sondern kann nur hingeführt werden in kindlicher Weise und nur schrittweise und sicherlich dann auch nicht im vollen Maß schon an das große Ereignis. Aber intuitiv wird auch ein Kind und ein Jugendlicher schon erahnen, dass es sich um etwas sehr Großes, etwas sehr Wichtiges handelt, an dem er teilnehmen kann, dass man nicht einfach austauschen, beliebig verändern kann. Das ist ein ganz wichtiges Problem, denn die Zuhörer werden ja sicherlich dann auch im Hintergrund selber auch eigene Erfahrung mit Gottesdiensten haben, was man da durchaus an Unterschieden erlebt, was bereichernd ist. Die ganze Fülle des katholischen Lebens spiegelt sich da wieder, aber auch natürlich an manchen Schockierenden, wo man mitbekommt, dass Gemeinden eigentlich wohl gefühlt nicht mehr den dreifaltigen Gott preisen, sondern eigentlich nur noch das wohlige Gefühl, das man miteinander jetzt hat in der schönen Gemeinschaft, in der Gruppe, wo sich alle irgendwie mögen und alle aufeinander eingestellt sind. Gut, aber das Wichtigste ist eben für die Kirche eben auch, dass sie wahrnimmt, die Gläubigen müssen bewusst an dem Gottesdienst teilnehmen. Das war auch das große und hehre und ehrliche Ziel der kirchlichen Erneuerung im Zweiten Vatikanum. Und all das war auch noch im letzten Jahrhundert vorweggenommen durch die sogenannte liturgische Bewegung, die gerade in Deutschland schon sehr, sehr tief auch verwurzelt war. Das bedeutete, man war schon ganz bewusst auch dabei, den Gläubigen die Schätze des Gottesdienstes zu vermitteln. Es ist klar, die lateinische Sprache war dann erstmal natürlich etwas, auch ein Hemmschuh, insofern man natürlich erstmal Übersetzungen bieten konnte. Aber die älteren Zuhörer wissen schon, da gab es doch etwas, was jeder Katholik, jeder aufgeklärte Katholik bis 1960 in der Hand hatte, beim sonntäglichen Gottesdienstbesuch, das war das Schottmessbuch. Mithilfe des Schottmessbuches konnten die Gläubigen sich in die Schönheit der Texte vertiefen, sie auch daheim noch einmal nachlesen. Sie waren sich sehr bewusst auch, aber welchen Sonntag man beging. Und ich denke, mehr als heute, wo die Anzahl der biblischen Lesungen so zugenommen hat, wussten dann die Leute auch ganz bewusst, als Beispiel, der zweite Sonntag nach Ostern, das ist der gute Hirtensonntag. Da wusste ich dann auch, an diesem Sonntag wird dieses Evangelium verkündet, davon ist die ganze Liturgie geprägt. Heute ist es eher so, dass ich den Eindruck habe, dass kaum einer von den Gottesdienstbesuchern schon vorher darauf eingestellt ist, was ihm denn heute liturgisch und biblisch präsentiert wird. Nur einige Spezialisten oder einige Liebhaber, hoffentlich natürlich auch die gut vorbereiteten Lektoren, sind darauf eingestellt und wahrscheinlich hoffentlich auch der Pfarrer und Prediger selber. Auf jeden Fall ist jetzt die Kirche dabei gewesen, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil diese Verständlichkeit deutlicher zu machen. Das war das ganze Ziel, dass es transparenter wird. Man ging davon aus, eine Einfachheit wird es deutlicher machen. Und das war auch der Grund für Veränderung. Es bestand nicht der Grund darin, um der Veränderung selber willen, sondern der Sinn war, dass die Gläubigen noch tiefer, noch schöner und inniger und mit bewusster und mit einem Gewinn an den ganzen Gottesdiensten teilnehmen sollen. Das bleibt also auch weiterhin eine Aufgabe der Kirche, den Gläubigen den Sinn des Gottesdienstes, des kirchlichen Vollzuges zu erschließen. Und damit natürlich auch den Grund schlicht und ergreifend, warum soll ich denn jeden Sonntag in die Kirche gehen? Die tätige Teilnahme am Gottesdienst, worin besteht sie denn? Die tätige Teilnahme am Gottesdienst besteht natürlich erstmal, dass ich bewusst an der Eucharistie oder an den anderen liturgischen Feiern auch teilnehme. Dass ich auch weiß, meinetwegen, das handelt sich jetzt um ein Stundengebet, um eine Vesper. Dass ich so ganz grob weiß, wie ist sie aufgebaut. Deswegen gehört natürlich auch zum liturgischen Handeln, dass sich der Gläubige oder der Teilnehmer, auch der Mitbeter, auch bewusst ist, da gibt es eine Ordnung in der Liturgie, auf die kann ich mich auch erstmal verlassen. Das bedeutet nicht, dass in jedem Gottesdienst alle Elemente immer vollständig so bleiben, aber dass ich schon weiß, eine Messe hat diese Abfolge. Eine Vesper wird ungefähr in dieser Form gefeiert. Es kann Elemente geben, die dazugefügt werden zur Bereicherung, aber ich sollte nicht so verfremdet werden, dass es mehr oder weniger eine Performance ist und man also nicht mehr erkennen kann, was es eigentlich sein sollte. Bedauerlicherweise muss ich es deshalb erwähnen, weil es durchaus auch Gottesdienste gibt, die so stark verändert sind, dass viele Gläubige, die daran teilnehmen, sich nicht mehr wiederfinden. Und es ist schon auch gut, ich meine, wir leben auch in einer Welt, wo die Menschen auch reisen, auch in ferne Länder. Und wenn dann ein gläubiger katholischer Christ meinetwegen in Lateinamerika an einem Gottesdienst teilnimmt, kann er vielleicht die Sprache nicht. Und manches wird dort anders sein, weil das eben eine ganz andere Mentalität ist. Aber er wird schon mit großer Freude auch feststellen, und trotzdem ist es dieselbe Eucharistiefeier wie daheim bei dir in Deutschland, in deiner Pfarrgemeinde. Es ist vom Ablauf dasselbe. Es sind wohl auch dieselben Texte, auch dieselbe Bibellesung, andere Lieder, der Pfarrer ist hier irgendwie fröhlicher, aber trotzdem ist es derselbe Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Die tätige Teilnahme an der Liturgie der Kirche ist aber nicht, um das deutlich zu sagen, nur ein äußeres Tun. Das kann natürlich für diejenigen, die mit der Vorbereitung der Durchführung am Gottesdienst auch beschäftigt sind, dazu zuerst mal aussehen. Ein Pfarrer, ein Küster ist zuerst einmal jetzt auch dabei, alles für den Gottesdienst herzurichten. Dass alles vorbereitet ist, alle Gegenstände, alle Gewänder, die musikalische Gestaltung. Erstmal ist es sehr schön, wenn Gottesdienste auf vielen Schultern ruhen. Wenn es also auch viele Verantwortliche gibt, Haupt- und Ehrenamtliche, die einen solchen Gottesdienst mittragen. Kein Gottesdienst kann nur allein und soll nur allein vom Priester mitgetragen werden, weil es also erstmal eine Überforderung ist und weil es dann auch etwas merkwürdig ist, wenn in den Bänken eine Reihe von Menschen sitzt und vorne ist ein Pfarrer allein, der da alles macht, der die Lieder anstimmt, die Lesung macht, die Fürbitten, das ist völlig sinnentleert. Sondern gerade in diesem Bereich können viele Gläubige aufgrund ihrer Taufe und ihrer Firmung auch am Gottesdienst teilnehmen und ihn mittragen und mitgestalten, auch in der Vorbereitung. Es gibt in vielen Gemeinden sehr positiv Vorbereitungsgruppen, wenn es nicht dazu entartet, dass eine solche Vorbereitungsgruppe letztendlich meint, sie könne den Gottesdienst neu schaffen, sondern sie gestaltet ihn auch nach den Möglichkeiten der jeweiligen Gemeinde, dann ist das ganz und gar auch zu begrüßen und positiv und ist auch eine Bereicherung für den Seelsorger und für die ganze Pfarrgemeinde. Äußere Teilnahme bedeutet aber nicht nur, dass ich sozusagen das Äußere und auch die äußere Haltung betone und ein Element, das eigentlich das Wesentliche ist, übersehe. Und dieses wesentliche Element besteht doch darin, dass ich zum Beispiel beim wichtigsten Gottesdienst der Eucharistie gar nicht innerlich bei der Sache bin. Dass ich die äußeren Gebete sozusagen an mir vorbeirauschen lasse und ich selber an der Handlung auch gar nicht daran teilnehme, sie gar nicht innerlich vollziehe, sie ist dann sozusagen nur ein äußerer Ritus. Und das ist das, was natürlich mit Recht kritisiert wird. Da wird etwas heruntergelesen, da wird etwas getan und die Gläubigen sind gar nicht dabei. Und genau das ist der Punkt, weswegen die ganze Reform stattgefunden hat. Sie war nicht deswegen da, weil man sagt, was vorher war, das war einfach dumm und altmodisch, sondern es ging nur darum, und darum wesentlich, die Gläubigen sollen innerlich das Ganze noch tiefer vollziehen können.
Welchen Platz nimmt die Liturgie im Leben der Kirche ein? Darüber spricht Pfarrer Thorsten Daum hier in der Katechismussendung bei Radio Horeb. Das Kompendium sagt, die Liturgie, die heilige Handlung schlechthin, bildet den Höhepunkt, dem das Tun der Kirche zustrebt und zugleich die Quelle, aus der all ihre Lebenskraft strömt. Durch die Liturgie setzt Christus in seiner Kirche mit ihr und durch sie das Werk unserer Erlösung fort.
Es passiert sehr viel Positives, und das ist mal deutlich zu sehen. Und viele Menschen nehmen sehr innerlich auch an den Gottesdiensten teil. Das spürt man auch als Seelsorger. Und ich denke, meinen Mitbrüdern wird es genauso gehen und vielen Mitarbeitern. Aber ich merke natürlich auch, dass für viele Menschen das jetzt trotzdem nicht verständlich ist und trotzdem vieles für sie jetzt nicht so gegenwärtig ist. Und da ist, gegenwärtig ist. Und da ist natürlich der letzte Satz unseres Abschnittes eigentlich auch so ein Punkt, der uns das erstmal vor Augen führt. Durch die Liturgie setzt Christus in seiner Kirche mit ihr und durch sie das Werk unserer Erlösung fort. Also ich möchte immer wieder darauf betonen, für mich als katholischen Christen ist es deswegen so wichtig, weil ich zur Erlangung des Heils die Kirche brauche. Sie ist nicht ein notwendiges Übel, und nicht nur ein soziologisches Etwas, weil halt Menschen mit derselben Interessenlage sich da zusammentreffen, sondern sie ist die Gemeinschaft der Glaubenden, oder in der biblischen Sprache, sie ist die Braut Christi. Sie singt das Lob Gottes. Und für mich war also ein Punkt, wo ich einmal richtig gestaunt habe über die Liturgiekonstitution, ein Hinweis auf das kirchliche Stundengebet. Da heißt es nämlich ungefähr so, dass von dem ewigen Lobpreis, der vor dem Thron Gottes ist, die Braut Christi etwas auf diese Erde herabbringt und dass ein Stück des himmlischen Lobpreises täglich in der Kirche vollzogen wird. Es ist ein Abbild des Himmels und es ist ein Abbild auch des Lobgesangs, der vor dem Thron Gottes unaufhörlich von den Scharen der Engel und Erlösten gesungen wird. Man könnte so sagen, der Himmel, die Ewigkeit Gottes, ist das Anschauen Gottes und ist der Lob des dreifaltigen Gottes. Wir werden im Himmel Gott loben und preisen. Und von diesem Lobpreis ist schon etwas vorweggenommen im kirchlichen Tun, dem liturgischen Tun der Kirche hier auf Erden. Wenn wir hier auf Erden Gott loben und preisen, wenn wir ihn bitten und flehen in unseren Anliegen, wenn wir das Werk der Erlösung gegenwärtig setzen, vielmehr Christus in der Kirche es gegenwärtig sitzt, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das Tun der Gemeinde, aber vor allem natürlich durch den priesterlichen Dienst, dann ist die Erlösung gegenwärtig. Dann ist das Heilshandeln Jesu Christi gegenwärtig. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu theologisch. Es ist einfach, das Heilswerk Christi wird hier und heute gesetzt. Ich erinnere mich nicht mehr an etwas, was vor 2000 Jahren war, sondern Christus, der Leidende, der Sterbende und der Auferstandene, ist hier gegenwärtig. Das ist eigentlich auch damit gemeint, wenn wir sagen, das Kreuzesopfer Christi wird vergegenwärtigt. Es ist, als würde Raum und Zeit verschwinden und wir stehen auf Kalvaria. Manche meinen, wir sind bei der Eucharistiefeier im Abendmahlsaal. Das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Wir stehen auf Kalvaria und das Heilswerk wird vollzogen. Und wir, jeder einzelne Gläubige, wir können unsere Bitten, unsere Anliegen zum Gekreuzigten und Auferstandenen bringen. Denn natürlich ist Christus auch immer der Auferstandene. Das lässt sich nicht voneinander trennen. Wir sind österliche Menschen. Wir sind befreite Menschen. Und wir kommen immer bei jeder Eucharistiefeier, aber auch bei jedem liturgischen Gebet zu unserem Ursprung zurück, zur Erlösung. Das ist das Zentrum von allen. Und das war auch das große Ziel der liturgischen Erneuerung. Das eigentliche und wesentliche, schöner und deutlicher und klarer und herrlicher auch den Gläubigen vor Augen zu führen. Und daran muss sich übrigens auch heute das kirchliche Tun immer wieder messen lassen. Ist es uns gelungen? Gelingt es uns, das deutlich zu machen? Es geht aber nicht nur um ein verstandesmäßiges Deutlichmachen, sondern auch durch Zeichen und Symbole und Zeichenhandlung. Und da ist natürlich die katholische Liturgie nach wie vor, wenn sie recht verstanden und vollzogen wird, ein großer Schatz und eine große Bereicherung und etwas, was die Menschen anzieht mit all ihren Sinnen. Das ist bewusst so gemacht und das ist auch nicht irgendwo etwas, ja, nur Veräußerlichtes. Wer das so kritisiert, der ist wahrscheinlich jemand, der tagtäglich mit Scheuklappen durch das Leben geht und nicht wahrnimmt, dass ich in meinem alltäglichen Leben überall auch Dinge erlebe, da will mir jemand etwas durch Symbole, durch Zeichen, durch Farben und so weiter klar machen. Die katholische Liturgie geht aber noch weiter. Sie will mir ein Stück vom Himmel schenken. Etwas von der Ewigkeit wird im liturgischen Handeln der Kirche gegenwärtig. Christus ist nicht nur irgendwie symbolisch gedacht da, weil wir uns jetzt hier versammeln, weil wir jetzt miteinander beten, kommt der Heilige Geist. Auch das so eine Vorstellung in bestimmten kirchlichen Kreisen, sondern er handelt an uns. Und wir können uns diesem Heilshandeln Gottes öffnen. Und das ist letztendlich auch damit gemeint, in der Kirche handelt Christus und schenkt er seine Erlösung. Und wer das einmal begriffen hat, der weiß auch, wenn ich so manches an der Kirche kritisiere oder manches nicht verstehe, und doch nur durch die Kirche kommt mir die Erlösung und das Heil. Und das ist übrigens auch an einer anderen Stelle wird es mal genannt, außerhalb der Kirche ist kein Heil. In der Kirche ist deswegen das Heil, weil Christus das Heil ist. Und sie darf mir das vermitteln. Das ist auch der Sinn allen kirchlichen Tuns und natürlich auch in besonderer Weise der Sinn der Seelsorge. Also die Sakramente, die gespendet werden, sind nicht nur eine Zutat und sind auch nicht nur eine symbolische Handlung an bestimmten Lebensabschnittsbereichen, sondern sind die Zusage Gottes, die Zuwendung des ewigen Heils in meinem Leben, vom Anfang bis zum Ende und das regelmäßig. Deswegen erkennen wir natürlich auch, der Mitvollzug der Liturgie kann natürlich dann auch nicht nur ab und zu mal durchgeführt werden. Also meinetwegen, ich gehe regelmäßig zu allen Erstkommunionen feiern meiner ganzen Familie. Da merken wir natürlich, dass so mancher von denen auch, der getauft ist, erstmal nicht so fähig ist, das muss auch eingeübt werden. Ich muss nicht Profi sein, aber ich muss schon eine gewisse Regelmäßigkeit haben, sonst kann ich das nicht nachvollziehen. Und wir müssen einfach mal auch etwas kritisch zu den vielen Menschen sagen, die nicht mehr an unseren Gottesdiensten regelmäßig teilnehmen. Offensichtlich ist ihnen dieser große Gedanke bislang nie gekommen. Oder ist das nicht so tief in ihr Herz eingedrungen, dass sie durch die Mitfeier des Gottesdienstes auch an der ewigen Erlösung teilnehmen, dass ihnen Christus in der Kirche bei der Eucharistie gegenwärtig ist. Und Sie kennen alle den Spruch, den Ihnen von Kritikern, vielleicht sogar von Verwandten gesagt wird, dazu brauche ich in eine Kirche gehen, das kann ich auch daheim machen. Ich sage dann immer, dann machen Sie es doch daheim. Wohlwissend, dass das nicht passiert. Dann machen Sie es doch im Wald, wohl wissend, dass das für wenige vielleicht wirklich durchaus eine Inspiration ist, aber das bestimmt nicht jeden Sonntagmorgen. Dann fällt einfach was weg, dann ist da der Sonntag anders belegt, dann schlafe ich halt aus, frühstücke oder gehe auf irgendeine Vernissage oder zu einem Brunch. Aber das Wichtigste ist dann ausgefallen, der Lobpreis Gottes. Und dadurch, dass der Mensch in der Gemeinschaft der Glaubenden, in der Kirche, im liturgischen Handeln Gott lobt und preist, ihn auch bittet und anbetet, vollzieht er das Größte, was er auch selbst einzeln tun kann. Und das eben in einer Gemeinschaft, in seiner Glaubensgemeinschaft. Das ist ganz konkret für uns unsere Pfarrgemeinde. Die Gemeinschaft, in der wir miteinander auch leben. Denn das ist ja auch der Sinn einer Pfarrei. Das sage ich Ihnen jetzt als Pfarrer. Dass die Menschen eben zusammenkommen zum Gottesdienst und darüber hinaus auch miteinander natürlich reden, leben, den Glauben teilen. Denn nichts wäre trauriger, als wenn sie sonntags nach der Kirche rausrennen und keiner den anderen grüßt. Da ist dann etwas nicht in Ordnung. Das sehe ich auch so.
Welchen Platz nimmt die Liturgie im Leben der Kirche ein? Darum ging es heute in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Wenn Sie das im Katechismus noch einmal nachlesen möchten, im Großen Katechismus finden Sie das in den Punkten 1071 bis 1075 und im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche im Punkt 219. Eine CD von dieser Sendung können Sie sich bei unserem CD-Dienst bestellen und in Kürze auf horeb.org in unserem Podcast- und Download-Angebot auch auf Ihren Computer herunterladen. Wir beschließen diese Sendung wie immer mit einem kurzen Resümee dessen, was wir heute gehört haben, und empfangen von Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin auch noch den priesterlichen Segen.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat in der Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium Ausdrückliches nochmal so gesagt, wie es keiner besser aussprechen kann als die Kirche selber. Die Liturgie, besonders die Eucharistie, ist der Höhepunkt und der Gipfel und Quelle zuerst allen kirchlichen Tuns. Das ist das Entscheidende, da geht nichts vorbei und da wird auch nichts an tätiger Nächstenliebe oder dem anderen Tun der Kirche irgendwie weggenommen. Ganz im Gegenteil. Für uns als Gläubige besteht die permanente Aufgabe darin, dass wir an diesem Tun nicht nur einfach äußerlich teilnehmen, sondern auch innerlich immer tiefer und verwurzelter das aufnehmen. In dem Bewusstsein, dass Jesus Christus in dieser Kirche in seinem Handeln gegenwärtig ist, dass Jesus Christus in dieser Kirche auch selber der Handelnde ist und an uns handeln will. Und das alles tun wir, weil wir wissen, bei jedem Gottesdienst, und wenn er vielleicht auch bescheiden ist, nehmen wir Anteil am Lobpreis Gottes, der sich einmal vollenden wird in der Ewigkeit. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.